Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus.
Mein heutiger Gast ist Martin Hoffmann, Geschäftsführer der Innovations- und Digitalagentur IDA. Als volontierter Diplom-Online-Journalist hat er zuvor Social-Media-Teams mit aufgebaut und Strategieentwicklung für Community-Management unter anderem betrieben. Und 2016 gründete er die Resi-App, ein Start-up für Conversational Journalism. Es hat damals für Furore gesorgt, das mittlerweile auch einen Exit fand. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Martin, hallo.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben uns tatsächlich ewig nicht gesehen. Das letzte Mal in unserem gemeinsamen Großraumbüro in Kreuzberg, wo wir beide gearbeitet haben. Seitdem ist eine Menge passiert, vor allem was Journalismus angeht. Du bist mittlerweile Geschäftsführer bei IDA und IDA betreibt ja Innovation und Strategieberatung sowohl für privatrechtliche als auch für öffentlich-rechtliche Medienunternehmen und Redaktionen. Und vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie so eine Beratung konkret aussieht bei euch.
Das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil das immer anders aussieht. Also wir sind eine Agentur als Tochter von MDR, ZDF Digital und Deutschlandradio, die auf die Medienbranche fokussiert ist. Und die Bedürfnisse, die Medienunternehmen haben in Sachen Beratung und digitaler Entwicklung, die sind halt extrem unterschiedlich. Wir haben ein relativ breites Portfolio von der Suchmaschinenoptimierung über die Webentwicklung, die Appentwicklung, über Betrieb, Innovationsmanagement, Strategieberatung, redaktionsnaher Support. Also das ist ein ganz, ganz breites Portfolio. Und je nachdem, in welchem Kontext wir uns dann bewegen, wie weit auch gegebenenfalls halt der ein oder andere Kunde ist oder eben wie weit auch noch nicht, laufen die Projekte dann halt unterschiedlich ab. Und das ist eigentlich auch das, was es so spannend macht, dass man nie sagen kann, es gibt eine Vorlage und nach der verfährt man dann halt immer, sondern es ist immer auch so ein bisschen ins Gespräch kommen mit einem Kunden, sich darüber austauschen, wo steht ihr gerade, was sind die Erwartungen und dann halt irgendwie einen passenden Weg finden, der halt zu dem jeweiligen Kunden dann auch möglichst gut passt.
Wann kommen denn die Kunden erfahrungsgemäß zu euch? Wenn es schon zu spät ist oder ist das wirklich eher langfristig angesiedelt?
Ja, ist durchaus unterschiedlich. Also manchmal kriegen wir natürlich auch Anfragen, wo es dann heißt, okay, morgen soll das Projekt losgehen, so ungefähr, oder am besten noch gestern, könnt ihr uns irgendwie helfen, das möglich zu machen? Dann schauen wir natürlich auch immer, ob wir es irgendwie möglich machen können. In der Regel haben wir aber tatsächlich längere Vorlaufzeiten bei den meisten Projektanfragen. Gerade wenn es dann so um das ganze Thema Softwareentwicklung geht, ist es so, dass wir da schon tendenziell eher Wochen oder Monate sogar im Voraus irgendwie wissen, okay, steht ein größeres Projekt an. Zum Beispiel ein Relaunch-Projekt, wo man eine Website relauncht. Das ist auch jetzt nichts, was man mal eben so auf dem Ärmel schüttelt, was man dann einfach mal schnell hinlegt, auch rein, was die Entwicklerkapazitäten angeht. Von daher ist das auch da relativ unterschiedlich und wir mögen es natürlich immer lieber, wenn sozusagen eine gewisse Vorlaufzeit da ist, dass man sich Gedanken darüber machen kann, wie ein gutes Setup aussieht, dass man gegebenenfalls halt auch schauen kann, wie setzt man halt das Team idealerweise so zusammen, dass es dann auch zu dem Projekt halt möglichst gut passt. Und das wird natürlich schwieriger, wenn Anfragen halt sehr, sehr kurzfristig kommen. Ich glaube aber grundsätzlich als Agentur und als Dienstleister, der wir ja nun mal sind, ist es so, dass wir schon auch natürlich eher in Fällen angefragt werden, wo es intern bei einem Kunden halt keine Lösung gibt, logischerweise. Ja. Wenn sie interne Lösung hätten, würden sie uns nicht fragen. Und manchen fällt dann eben erst relativ spät in einem Prozess auf, dass sie das dann vielleicht doch selber nicht leisten können. Manchmal springt ein anderer Dienstleister auch ab und sie suchen dann halt händeringend nach Ersatz. Also wir haben da echt schon relativ viele Dinge erlebt in unterschiedlichsten Ausprägungen und Richtungen.
Und wie weit geht das? Du hast gesagt, so ein Relaunch, den begleitet ihr mit. Macht ihr dann auch richtig Formatentwicklung und baut sozusagen Prototypen oder geht es wirklich eher nur in Anführungszeichen an die Beratung und dann müssen das andere umsetzen?
Wir machen schon beides. Also wir haben schon Relaunches von Websites gemacht, wo wir halt ganz am Anfang in der strategischen Beratung dabei waren, erstmal überlegt haben, okay, was sind denn eigentlich die Nutzerinnen, wie bewegen sich die Nutzerinnen über die Seite, die jetzt da ist, welche Bedürfnisse haben die Nutzerinnen, dann daraus eben abgeleitet strategische Empfehlungen, wie so ein Produkt halt dann aussehen könnte, um dann halt technische Architekturentscheidungen zu treffen und das Ganze dann halt sozusagen umzusetzen. Sowas passiert. Wir machen aber auch klassische Formate, Entwicklungsprozesse mit. Das heißt, da kommt ein Kunde zum Beispiel auf uns zu und sagt, wir haben hier ein Format, das ist vielleicht ein lineares Format. Das heißt, das läuft halt im Fernsehen klassisch oder im Radio. Und wir möchten das jetzt aber digitalisieren oder irgendwie ein Spin-off machen auf einem YouTube-Kanal oder auf TikTok oder wo auch immer. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Und dann gehen wir mit den Redaktionen oder Kundinnen dann eben in einen gemeinsamen Prozess rein, versuchen auch da halt möglichst nutzerinnenzentriert dann zu denken und zu überlegen, okay, welche Zielgruppe wollt ihr denn überhaupt erreichen? Ist die überhaupt erreichbar auf dem Kanal, den ihr euch vorstellt? Braucht vielleicht einen anderen Kanal? Um dann halt auch in einem iterativen Prozess eigentlich zu schauen, wie findet man ein möglichst gutes Format, auch was dann die Ziele, die sie sich halt als Redaktion vielleicht gesetzt haben oder noch setzen im Prozess, dann auch möglichst gut irgendwie zu erfüllen. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Dimensionen in der Größe. Mal ein Design-Sprint, der 5 Tage geht, also eine Woche lang, und dann sind wir auch wieder raus aus dem Projekt. Mal sind das auch umfassendere Begleitungen, die sich über Monate zum Teil auch erstrecken. Zum Beispiel eine relativ große Podcast-Entwicklung für ein öffentlich-rechtliches Medienhaus gemacht. Die lief halt, glaube ich, über ein Dreivierteljahr immer wieder sukzessive von der ersten Idee bis dann halt dann irgendwie das Ganze umgesetzt wurde und ein Distributionskonzept erarbeitet wurde. Da waren wir halt an allen Stellen im Prozess mit beteiligt. Also das ist sehr, auch da wieder sehr unterschiedlich, und das macht es spannend.
Ja, du machst es ja jetzt nicht erst seit gestern. Was würdest du uns sagen, was sind denn so die großen Veränderungen, was die Bedarfe der Redaktionen oder der Medienhäuser generell angeht? Also welche Themen sind heute wirklich Nummer-1-Themen über KI hinaus, die wir uns vielleicht vor 5 Jahren noch nicht vorstellen hätten können?
Ich sehe tatsächlich gar nicht so eine große Dynamik. Also es wird ja oft so getan, als ob sich links und rechts immer alles von jetzt auf gleich wieder neu erfindet und neu verändert. Aber wenn man, so wie ich das auch jetzt schon eine Weile macht, in unterschiedlichsten Rollen in diesem Medienkosmos agiert, dann sieht man schon, dass sich die Metathemen eigentlich gar nicht so stark verändern. Da geht's halt ganz, ganz viel immer noch darum, sozusagen technologische Schuld aufzuholen, also Entscheidungen, die vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten mal falsch getroffen wurden, zu korrigieren und erstmal Infrastruktur vielleicht auch auf ein Level zu bringen, was zeitgemäß ist und was dann auch eine schnellere, agilere Entwicklung irgendwie ermöglicht. Da geht es auch immer noch ganz oft um Kulturthemen in den Projekten. Also eigentlich ganz viele der Projekte, die wir machen, sind auch Change-Projekte auf eine gewisse Art und Weise, weil wir es oft auch mit Stakeholdern zu tun haben, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Digital Natives sind oder mit TikTok groß geworden sind, sondern halt irgendwie vielleicht auch in einer anderen Generation unterwegs sind. Also erleben wir ganz oft da auch Fragestellungen, wie schaffen wir es eben, diese Leute auch mitzunehmen, denen ein gutes Gefühl zu vermitteln und sie gleichzeitig auch weiterzuentwickeln im Rahmen eines Projektes. Das ist so ein Metathema, das gibt es eigentlich seit Jahren. Ich glaube, was man natürlich sagen kann, ist, dass das Thema KI so in der Art und Weise, wie Dinge angegangen werden, da gibt es halt ein paar Veränderungen an einigen Stellen. Also bei Kreativprozessen, in Brainstormings kommt es natürlich viel häufiger zum Einsatz. Irgendwie, wenn es darum geht, Konzeptpapiere zu schreiben oder zu entwickeln oder aus stichpunktartigen Projektskizzen Dinge zu destillieren, auch zum Teil im User Research, wenn es um die Arbeit mit Personas geht, wird das eingesetzt. Das ist jetzt vielleicht ein etwas neueres Phänomen. Ich glaube auch, was tendenziell neuer ist, ist, dass es bei Medienhäusern eine größere Bereitschaft gibt zur Kooperation. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch anders, dass da eher so jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat und versucht hat, auf eigene Faust irgendwie erfolgreich zu sein. Inzwischen hat sich dann doch schon auch an vielen Stellen durchgesetzt, okay, wir brauchen schon eine gewisse Skalierung und eine gewisse Größe, um vielleicht gegen große Tech-Konzerne aus den USA oder China bestehen zu können. Das heißt, man ist offener für Kooperationen, offener dafür auch, sich unabhängiger zu machen von den großen Tech-Playern. Gerade jetzt so die letzten 12 Monate, ne, mit den Entwicklungen in den USA, wo man ja auch nicht so genau weiß, wo führt das jetzt noch hin. Dann gibt es schon jetzt, glaube ich, einen stärkeren Fokus auch auf das Thema Datensouveränität. Wo werden Daten wie gespeichert? Das ist ein größeres Thema auf jeden Fall, was noch relativ neu ist. Aber ich glaube, ansonsten gibt es ganz, ganz viele Themen, die halt einfach immer wieder kommen und sich dann vielleicht in Facetten verändern, aber so schnell, wie viele das immer behaupten, dreht sich aus meiner Sicht der Markt eigentlich gar nicht tatsächlich.
Ja, du hast gerade das Thema Datensouveränität angesprochen, also der Versuch, dass man unabhängiger wird von, ich sag jetzt mal, den großen Clouds beispielsweise, der Cloud-Infrastruktur. Wie sieht denn das aus auf Distributionsebene? Also versuchen die Medienhäuser deiner Meinung nach auch, sich mehr zu emanzipieren von, ich sag jetzt mal, Insta und Co.?
Also ich nehme da einen sehr großen Konflikt auch zum Teil innerhalb von Redaktionen oder Medienhäusern wahr, weil es auf der einen Seite oft Personen gibt, die sozusagen am liebsten all in Social Media gehen würden und halt sagen, ja, lass doch unsere Inhalte dort halt reingeben, Hauptsache wir kriegen die Reichweite auf der Plattform, weil die Eyeballs halt sozusagen wichtig sind. Und da gibt es auf der anderen Seite der Seite sozusagen dann eine Gruppe von Menschen, die halt sagen, naja, aber wir müssen doch vor allem unsere eigenen Produkte in den Fokus nehmen, das heißt unsere Apps, unsere Websites, unsere Newsletter, all das, was wir halt sozusagen ownen. Und das ist eigentlich so ein, ja, so ein permanenter Aushandlungsprozess auch zwischen diesen beiden Polen, so nehme ich das zumindest wahr, dass man sich halt überlegt, okay, an welcher Stelle landet man dann jetzt mit einem Format oder mit einem Produkt in diesem Spektrum, was es da halt irgendwie sozusagen ja zu bedienen gibt. Also das ist gar nicht so einfach. Generell, glaube ich, hat die Skepsis eher zugenommen gegenüber den großen Plattformen. Ja, also ich selber war ja mal eine Zeit lang als Head of Social Media bei Axel Springer, bei Welt und N24. Damals hat sich niemand irgendwie Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn wir eine Plattform wie damals Facebook, also die blaue Facebook-App, halt so massiv pushen. Niemand hat sich wirklich groß Gedanken dazu gemacht, was macht das mit Diskursen, wie kann das auch, welche gesellschaftlichen und politischen Implikationen kann das vielleicht haben? Ich selber auch nicht. Ich hatte das auch natürlich nicht auf dem Schirm damals. Und zurückblickend war das natürlich ein Fehler. Und da ist man, glaube ich, jetzt schon ein Stück weit sensibler, auch durch die Erfahrung, die man eben mit Meta oder Facebook halt gemacht hat. Aber trotzdem, gerade bei jüngeren Medienschaffenden nehme ich das schon sehr stark wahr, dass denen fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür, warum andere dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind und sagen, ja, warum geben wir unsere Inhalte jetzt dort umsonst auf die großen Plattformen, auf TikTok, auf Insta, auf Twitch, wohin auch immer. Da fehlt dann manchmal so ein bisschen auch das Verständnis füreinander, glaube ich.
Und fungiert ihr bei IDA dann eher als Mediator dieser zwei, also in diesem, ich sage jetzt mal, Kulturkampf, oder seid ihr schon auf einer Seite eher zu verorten?
Also wir versuchen natürlich immer, das Bestmögliche rauszuholen im Sinne der Ziele des Kunden, ne? Also das heißt, unterschiedliche Kunden haben unterschiedliche Ziele. Wir versuchen aber immer schon in den Prozessen erstmal uns zu versichern, was sind denn eigentlich diese Ziele und wo soll es denn eigentlich hingehen? Also was ist sozusagen das strategische Framework oder die strategische Idee, die dahinter liegt, um dann halt auch entscheiden zu können, was besser passt oder welches Vorgehen halt geeignet ist. Es ist ja auch nicht nur schwarz-weiß, es gibt ja Graustufen dazwischen, die man halt irgendwie gehen kann. Ich glaube, so ganz grundsätzlich, wir als eben eine Tochter, die von drei öffentlich-rechtlichen Medien oder deren Gesellschafter drei öffentlich-rechtliche Medienhäuser sind, haben wir natürlich ein Interesse daran, dass wir jetzt nicht unnötig große Tech-Giganten stärken. Ja, das ist, glaube ich, auch was, was für die Gesellschaft nicht unbedingt positiv ist. Von daher versuchen wir dann natürlich auch eher zu vermitteln und zum Beispiel Open-Source-Lösungen in den Vordergrund zu stellen, wenn sich das halt irgendwo anbietet, für bestimmte Tools zum Beispiel. Oder wir versuchen halt auch ganz bewusst nochmal nachzufragen, habt ihr euch das gut überlegt? Wie steht ihr denn dazu, dass es immer wieder Vorwürfe gegen TikTok zum Beispiel gibt, dass da Shadowbanning stattfindet bei bestimmten Keywords, die benutzt werden oder so solche Themen. Also einfach auch eine gewisse Awareness dafür zu schaffen. Aber am Ende versuchen wir natürlich für unsere Kundinnen das bestmögliche Angebot dann halt mitzustricken oder mitzuentwickeln. Und das kann halt auch mal in die eine oder andere Richtung sozusagen extrem ausschlagen, aber meistens ist es dann irgendwas dazwischen.
Mhm. Ihr arbeitet ja mit einem wahnsinnig breiten Spektrum an Methoden, also von klassischen Befragungen und Interviews über Prototyping, A/B-Testing bis hin zu Potenzialanalysen etc. Also alles immer sehr userzentriert, so wie ich das verstanden habe. Gibt es da deiner Meinung nach eine, ich sag jetzt mal, Go-To-Methode, um wirklich so unverzerrt wie möglich die Nutzung und vielleicht sogar die Wirkung von medialen Inhalten zu verstehen, einzuordnen, vor allem was die jungen NutzerInnen angeht?
Ja, ich glaube, die eine goldene Methode, die sozusagen alles abdeckt, die gibt es nicht. Auch das ist sehr individuell. Ich glaube, wichtig ist erstmal grundsätzlich die Entscheidung zu fällen und die dann auch zu beherzigen, dass man mit Nutzerinnen in irgendeiner Form in den Austausch geht, ja, mit denen redet, Bedürfnisse abfragt. Und das Ganze halt idealerweise dann natürlich auch noch mit Daten ergänzt. Also die großen Plattformen liefern ja schon auch Daten über Nutzungen zu. Da kann man natürlich auch immer ein paar Fragezeichen an manchen Stellen haben, wie sauber die Daten dann tatsächlich erfasst sind und ob die nicht auch nach oben geschönt sind und sowas. Aber man kriegt zumindest ein Gefühl dafür, was da eigentlich auf den Plattformen ja, passiert und wie Nutzerinnen dann die eigenen Angebote auch nutzen. Deswegen ist meistens eine Kombination aus so qualitativen und quantitativen Aspekten, glaube ich, ganz gut, dass man also irgendwie mal eine größere Nutzergruppenzahl irgendwie als Basis nimmt und mal halt mit einigen wenigen Nutzerinnen pass pro toto dann redet. Und ich glaube auch, dass so dieser Methodenkoffer, der wird dann auch eben einfach abhängig vom jeweiligen Projekt halt ausgesucht. Und da wird dann halt geschaut, okay, was passt jetzt dazu, was passt auf die Anforderungen, was ist auch umsetzbar. Ja, wenn man eine knappe Deadline halt irgendwie hat, dann kann man natürlich da jetzt auch nicht nochmal 3 Monate in Research investieren und Nutzerinnenbefragungen machen. Das wird dann auch nicht funktionieren. Das ist dann auch immer so ein Abwägen aus allen Rahmenbedingungen, die halt da sind. Dann ist natürlich für uns auch immer eine Fragestellung, wie viel ist der Kunde überhaupt bereit zu bezahlen? Ja, das kostet ja am Ende, sind wir eine Dienstleistungsagentur. Das kostet auch dann Geld, wenn man das mit uns macht. Und leider ist es auch so, dass tatsächlich dieses Thema Nutzerinnenbefragung oder User Research oft dann als erstes hinten runterfällt und dann dem doch an vielen Stellen eher mit Bauchentscheidungen halt agiert wird, was ich
interessant
nicht smart halte. Ja. Aber ja, so ist es leider. Da gibt es oft auch immer noch Lippenbekenntnisse eher, als dass man tatsächlich das dann wirklich ernst nimmt und halt dann halt auch dem folgt, was die Nutzerin sagen. Ich habe es auch schon häufiger erlebt, dass wir sozusagen Research-Ergebnisse haben, die ganz klar in eine Richtung deuten, die dem Kunden präsentieren und auch sagen, unsere Empfehlung wäre auch dem zu folgen. Und dann trifft der Kunde trotzdem die Entscheidung, in eine ganz andere Richtung zu rennen. Das ist natürlich dann auch was, womit man als Agentur leben muss. Ja, dafür, wir entscheiden es am Ende nicht. Aber natürlich stelle ich mir dann manchmal schon auch die Frage, okay, was ist da jetzt eigentlich gerade intern schiefgelaufen? Weil wenn ihr eh nicht drauf hört, dann hätte man sich den ganzen Bums auch sparen können.
Ja, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass man mittlerweile weiß, sag ich mal, dass man da relativ lösungsoffen rangehen sollte und wirklich erstmal in der Community, die man ansprechen möchte, überhaupt erstmal die Bedürfnisse, die Bedarfe abklappert, um zu verstehen, welche Produkte ich für die entwickeln sollte.
Ja, das hätte ich auch gedacht, aber wir haben es natürlich auch mit ganz vielen Menschen zu tun, die, also so sind wir ja alle, wir glauben ja auch, die meisten Menschen glauben ja, dass sie in der Mehrzahl der Fälle in ihrem Leben recht haben mit dem, was sie denken. Also ja, niemand rennt ja rum und denkt die ganze Zeit, ach Mensch, was ich jetzt gerade wieder denke, das ist aber kompletter Blödsinn, sondern tendenziell neigt man ja dazu zu denken, man hat recht. Und dieses Geniehafte, das haben ja sowieso auch einige Journalistinnen oder Medienschaffende, glaube ich, generell nochmal vielleicht ein bisschen stärker als andere Schichten der Gesellschaft, sind ja oft auch ausgestattet mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, ja, was damit vielleicht auch manchmal einhergeht. Und dementsprechend sind dann schon auch die Gespräche zum Teil absurd, die wir da führen. Ja, manchmal denkt man sich da aus halt, ja, okay. Aber generell ist das Level schon ein anderes, als es vielleicht vor 10 Jahren noch war. Ja, da war User Research, also da wussten die wenigsten Medienschaffenden, warum das überhaupt eine Rolle spielen sollte, warum das wichtig ist. Da ist man jetzt zumindest einen Schritt weiter. Jetzt wird es zumindest schon mal gesagt. Es wird vielleicht noch nicht an allen Stellen so gelebt, obwohl es auch schon an mehr Stellen so gelebt wird als früher. Also wir bewegen uns definitiv in die richtige Richtung. Aber wir sind jetzt, glaube ich, noch nicht ganz da, wo man vielleicht hin müsste.
Mhm. Ida ist in Leipzig, nicht weit entfernt von Mittweida, wo ich arbeite an der Hochschule, und da darf ich die Journalismusvertiefung als Professorin mitbegleiten und lehre dort an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Medien, Technologien und Management. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, dass ich eigentlich jedes Jahr auf neue Phänomene eingehen muss, ja. Seit 2 Jahren natürlich künstliche Intelligenz, Datenjournalismus schon immer. Früher war auch viel immersiver Journalismus, also was kann man über VR-Brillen erzählen oder mit Hilfe von Augmented Reality. Und das ist alles super spannend, weil Journalismus eben nicht mehr nur bedeutet, die klassischen Darstellungsformen zu verstehen, sondern auch die verschiedenen Distributionskanäle. Wir hatten gerade drüber gesprochen, die besondere Aufarbeitung auf den Kanälen. fehlen, aber auch den journalistischen Output als Produkt zu sehen und wie man das eben in einen Markt einbetten muss, inklusive Wettbewerbsanalyse. Also all das, was ihr ja im Endeffekt auch macht als Agentur. Meine Frage an dich lautet, durch deine Arbeit mit den Redaktionen zusammen, was sind denn so die größten, ich sage jetzt mal, Missverständnisse oder wo würdest du dir wünschen, dass mehr Skills und mehr Wissen vorhanden ist, damit es besser läuft?
Meine Beobachtung ist tatsächlich, dass es tendenziell eher weniger an diesen Fähigkeiten fehlt, die du gerade beschrieben hast, sondern tendenziell eher bei klassischem journalistischem Handwerkszeug eine Lücke ist, die vielleicht auch in den letzten Jahren größer geworden ist in meiner Wahrnehmung. Also viele Redaktionen wissen inzwischen doch relativ gut umzugehen mit KPIs, mit Dashboards. Die haben eine gewisse Data Literacy bekommen in den letzten Jahren. Aber viele Redaktionen haben noch nicht so richtig verstanden, wie sie zum Teil eben aufs Glatteis geführt werden von populistischen Akteurinnen, die ja ganz gezielt Mechanismen der Medienbranche ausnutzen, um sich selber zu positionieren, um bestimmte Themen immer wieder auf die Agenda zu setzen. Und dann springen Redaktionen halt auch über die Stöckchen, die ihnen da hingehalten werden. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass da einfach eine größere fachliche Kompetenz im Umgang mit diesen PopulistInnen halt dann vor allem auch da ist. Die sehe ich halt nicht. Das ist ein Problem. Ich sehe auch schon, dass so simples Basiswissen zum Thema Medienrecht gar nicht mehr so weit verbreitet ist, wie das vielleicht sein sollte. Also da gibt's, glaube ich, schon relativ viel Nachholbedarf erstmal an diesen Stellen, also klassisches journalistisches Handwerkszeug. Was dann darüber hinausgeht sozusagen, was ein bisschen stärker in die Richtung geht, die du jetzt gefragt hast. Also ich glaube schon, dass es generell jetzt eher eine Generation an Medienschaffenden heranwächst, die natürlich schon relativ früh oft viele Hands-on-Erfahrungen mit Medienproduktion gemacht haben. Ja, also die haben in der Regel irgendwie einen TikTok-Kanal, vielleicht nicht, aber zumindest mal einen Insta-Account oder einen TikTok-Kanal, irgendwas, wo sie selber selbstständig Videos produzieren, wo sie Filme schneiden, wo es um das Thema Audio geht. Also da ist, glaube ich, ein gewisses Basislevel vorhanden, was früher halt so nicht da war. Ja, ich erinnere mich noch, als ich in mein MDR-Volontariat gegangen bin, da waren halt damals so Praktika bei Radiostationen und irgendwie bei Fernsehsendern oder Tageszeitungen irgendwie Voraussetzungen, um da halt überhaupt irgendwie reinzukommen, neben dem abgeschlossenen Studium natürlich. Die Anforderungen haben sich natürlich auch ein Stück weit verändert heute. Ja, also heute hat man auch als jemand, der irgendwie einen TikTok-Kanal mit ein paar 10.000 FollowerInnen halt betreut, da keine schlechten Chancen in diese Bereiche halt reinzurutschen. Da hat sich viel getan. Und generell ist das, glaube ich, auch gar nicht blöd, sich immer wieder zu überlegen, womit kann ich denn selber praktische Erfahrungen sammeln? Also was kann ich selber ausprobieren, auch in einem geschützten Raum ausprobieren, vielleicht auch im Rahmen meiner Hochschule. Ja, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein geschützter Raum, dort halt Dinge zu tun, die ja noch so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausholen, um halt neue Dinge erstmal zu lernen. Das hilft dann, glaube ich, auch, um selber festzustellen, was kann man eigentlich oder was will man eigentlich werden oder lernen. Dann trifft man da auch bessere Entscheidungen. Also für mich selber in meinem Leben war es eigentlich immer ganz gut, dass ich immer versucht habe, so alle 2-3 Jahre irgendwie was komplett Neues zu machen, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil ich dann immer wieder neue Dinge gelernt habe, die mir dann halt auch wieder später irgendwie zugute kamen. So, das ist, glaube ich, so ein Modus, ist auch ein Mindset irgendwie, was man halt haben sollte, glaube ich, wenn man jetzt heutzutage in der Medienbranche irgendwie startet und da ja aktiv werden will.
Ich finde das immer total spannend zu hören, wie du das jetzt auch gerade erzählst, wie man sich immer wieder neu erfinden muss. Und meine Frage hier auch an dich, wie schaffst du es, dich immer wieder selbst auch zu motivieren? Hast du da so eine bestimmte, weiß ich nicht, Routine, die du dir angelegt hast, um auch immer wieder über diesen Tellerrand schauen zu können? Also das ist ja auch schon ein Kraftakt, ne, das immer wieder hinzubekommen.
Also ich habe, ich glaube, also mein größtes einschränkendes Element im Moment ist halt einfach der Faktor Zeit. Also ich habe relativ wenig Zeit. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2,5 Jahre alt, die fordert natürlich irgendwie Aufmerksamkeit. Ich habe ein Unternehmen mit 80 MitarbeiterInnen zu lenken, das fordert natürlich Aufmerksamkeit. Und man muss sich dann eben schon irgendwie aktiv dafür entscheiden, auch über den Tellerrand zu schauen. Das mache ich relativ bewusst. Also ich habe extrem viele Newsletter abonniert, die ich halt jetzt nicht alle immer regelmäßig lese, aber immer, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich irgendwo im Zug sitze, wenn ich irgendwo am Bahnhof stehe und warte, schaue ich da halt einfach in meine Substack-App zum Beispiel rein und lese da so einmal quer, was sind so gerade die Dinge und die Themen und die Trends, die da halt irgendwie diskutiert werden. Das ist was mir halt total hilft. Ich habe auch tatsächlich früher ganz, ganz viel meines Wissens über damals noch Twitter oder heute dann halt im X irgendwie bekommen, indem ich halt einfach mir bestimmte Kanäle, die halt Informationen, die ich halt spannend fand, irgendwie gepostet habe, indem ich die einfach per Push aktiviert hatte. Ich habe dann halt extrem viele Push-Mitteilungen auf mein Handy gekriegt, aber das war für mich eigentlich so auch wie so eine Art Informationsfeed, der Homescreen oder der Lockscreen auf dem Handy, wo ich dann halt auch bei Gelegenheit einfach durchswipen konnte und halt irgendwo reingehen konnte, was mich halt irgendwie interessiert hat. Und dann ist es generell, glaube ich, auch ein immer wieder gut, wenn man auch auf Events geht, die so ein Stückchen vielleicht auch außerhalb der Komfortzone liegen. Also ich gehe zum Beispiel auch in Berlin auf Meetups, wo es halt jetzt vielleicht gar nicht um den Schwerpunkt Medienbranche geht, sondern ich gucke mir dann halt mal an, was passiert gerade in Sachen Fintech, was passiert halt gerade im Health-Bereich, was passiert im Mobilitätssektor und versuche da halt auch einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die machen ja auch Erfahrungen jeweils in ihren Bereichen, in ihren Sektoren und ich glaube, eine meiner Fähigkeiten, die ich halt irgendwie besitze, ist sozusagen Erkenntnisse aus anderen Sektoren zu adaptieren für den Mediensektor, ja, also da nicht immer das Rad dann zwingend neu zu erfinden, aber halt zu gucken, was gibt's vielleicht woanders schon und dann zu überlegen, okay, wie könnte man sowas oder sowas Ähnliches halt auch nutzen innerhalb der Medienbranche, das ist Innovation heißt ja ganz oft letztendlich ja nicht, man erfindet Sachen neu, sondern man kombiniert nur Dinge, die es bereits schon irgendwo anders gibt und setzt die vielleicht in einem neuen Zusammenhang und dann entsteht halt so ein Wow- oder Aha-Moment, wo dann halt etwas da ist, was sich neu anfühlt vielleicht, aber eigentlich de facto gab es die Vorarbeiten dazu schon an ganz anderen Stellen, wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte früher. So. So läuft das bei mir eigentlich.
Ja, das ist total spannend und sicherlich auch ein Stück weit abhängig davon, mit was für einen Menschen man sich umgibt. Ne? Da hast du es natürlich jetzt besonders einfach, weil das sicherlich auch alles hoffentlich ein Team ist. Du hast gesagt 80 Leute, was ja wirklich wahnsinnig groß ist, die irgendwie sich immer auch mit neuen Themen auseinandersetzen und flexibel sein müssen, auch in ihrem Denken. Ihr seid also super gewachsen. Worauf achtest du da bei der Teamzusammenstellung? Und ich habe auch gelesen, du schreibst oder ihr schreibt auf der Webseite über euch, we shape democracy, we shape society. Wo ich dachte, ja krass, größer geht das nicht, ne, als diese, sag ich mal, als diesen normativen Anspruch zu haben. Würdest du sagen, dass das wichtig ist, auch so groß zu denken, um in ein tolles Team zu finden?
Ja, also dahinter steckt ja letztendlich die Idee oder die Frage, warum sollte jemand ausgerechnet für IDA arbeiten? Ja, also ich glaube, es gibt unzählige Digitalagenturen am Markt, die an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr ähnliche Sachen machen wie das, was wir halt tun. Und ich glaube, was bei uns halt eben besonders ist, und das steckt eben in dieser Vision, ist, dass wir eben auch aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur ganz stark daran glauben, dass es einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat, wenn guter Journalismus ein größeres Publikum erreicht. Das ist erstmal eine These, da kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle drüber streiten, aber ich teile die doch relativ stark und setze mich auch dafür ein, weil ich schon glaube, dass das eins der Probleme in unserem Land ist, und nicht nur in unserem Land, auch in anderen Ländern, dass sozusagen guter, qualitativ hochwertiger Journalismus, egal was das jetzt konkret heißt, nicht die richtigen Zielgruppen erreicht an ganz, ganz vielen Stellen. Und wenn wir mit unserer Arbeit als IDA dazu beitragen können, dass das ein Stückchen besser wird, ja, dann haben wir einfach auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass sich unsere Gesellschaft zum Positiven entwickelt und dass letztendlich auch unsere Demokratie halt erhalten bleibt. Das ist sozusagen so die Genese oder der Gedanke, der dahinter steckt. Und das ist tatsächlich so, dass das auch im Hiring eine relativ große Rolle spielt. wir erleben es in Vorstellungsgesprächen relativ oft, dass Menschen, die sich bei uns beworben haben, wenn man sie dann fragt, naja, wie bist du über die Ausschreibung gestolpert und warum, welche Motivation hast du jetzt hier, dann sagen die halt total oft, ja, das spricht mich total an. Gerade so im Softwareentwicklungsumfeld ist das auch einfach was, wo viele Leute unterwegs sind, die sich da auch total abgeholt fühlen und die total auch glauben, also sie können natürlich auswählen, ob sie jetzt für ein Pharmaunternehmen, für einen Windelhersteller oder eben für uns arbeiten und dann entscheiden sie sich im Zweifel halt für uns oder eher für uns, weil sie halt hier dann tatsächlich irgendwie mit was dazu beitragen können. Das ist halt eben ein bisschen was, einen positiven Impact auf die demokratische Entwicklung und die Entwicklung unserer Gesellschaft halt eben gibt. Also deswegen ist das jetzt nicht nur, glaube ich, ein Lippenbekenntnis, was jetzt auf unserer Website steht, sondern wir versuchen das auch tatsächlich zu leben und haben das durch unsere Gesellschafter natürlich, die halt öffentlich-rechtlich sind, deren Auftrag es ja auch letztendlich ist, ne, Demokratie erhalten zu sein, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Deswegen haben wir das natürlich auch in unserer DNA sehr stark verankert. Und es ist natürlich was uns im Recruiting halt auch hilft.
Also dieser Purpose, dass man den halt nach vorne stellt. Ja. Würdest du sagen, dass das besonders wichtig ist für die jüngeren Generationen? Oder ist das mittlerweile so angekommen, dass man eben diesen Purpose auch mitverkaufen muss als Arbeitgeber, dass das auch bei Älteren das ausschlaggebende Argument sein könnte?
Ich weiß nicht, ob man sich so gefallen tut, wenn man generell von den Jüngeren spricht. Ich glaube, dass die Jugend sehr stark ausdifferenziert ist, die sogenannte Jugend. Da gibt's ja, also alleine, wenn man auf junge Männer und junge Frauen schaut, sind das ja fundamentale Unterschiede zum Teil, die sich da halt darstellen. Ja, wir erleben ja eher ein Abdriften junger Männer in Richtung von autoritären Tendenzen und eine immer größer werdende Liberalisierung bei jungen Frauen. Also allein da gibt's ja schon eine Riesenlücke. Und dann, wenn man da nochmal detailliert reinschaut, stimmt das natürlich in dieser Einschätzung jetzt so auch nicht so generalisieren, sondern da gibt's natürlich auch unterschiedliche Gruppen. Was man halt, glaube ich, sagen kann, ist, in meiner Wahrnehmung zumindest, dass sich Leute, die jetzt am Anfang ihres Berufslebens stehen, schon recht stark damit auseinandersetzen, was sie eigentlich mal machen wollen und in welche Richtung es eigentlich mal gehen soll. Also die sind da schon oft reflektierter, als ich es vielleicht früher war. Ich bin da eher so reingestolpert, so bin in dieses irgendwas mit Medien halt reingerutscht und dann halt drauf hängen geblieben. Und jetzt sitze ich halt hier. Da habe ich schon so den Eindruck, dass da heute ein bisschen ein anderes Herangehen irgendwie da ist. Und man auch aber, und das finde ich auch gut, zum Teil einfach andere Schwerpunkte setzt. Ja? Also das Thema Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist halt ein viel, viel größeres, was ich total eine super Entwicklung finde, weil ich halt nicht glaube, dass der Sinn des Lebens ist, nur zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, damit die Wirtschaft immer weiter wächst. Das halte ich nicht für sonderlich smart.
Es sei denn, du arbeitest im Journalismus und versuchst, die Democracy hochzuhalten.
Ja, dann kann man natürlich auch viel arbeiten, aber dann verbrennt man sich ja auch irgendwann, wenn man nicht irgendwie es schafft, diese beiden Sphären, Privates und Berufliches, irgendwie übereinander zu legen. Deswegen haben wir ja bei IDA auch so einen Ansatz, der halt sehr stark auch auf das Individuum zugeschnitten ist und versuchen halt auch unseren MitarbeiterInnen möglichst viele Freiheiten zu geben. Die können sich bei uns halt aussuchen, ob sie von zu Hause aus arbeiten wollen oder aus einem Coworking Space oder Office in Leipzig. Die können sich bei uns aussuchen oder selber entscheiden, zu welcher Tages- und Nachtzeit sie halt arbeiten. Solange am Ende die Ergebnisse stimmen, ist mir das auch egal, ob jemand nachts um 3 arbeitet oder morgens um 5 anfängt. Das interessiert mich alles irgendwie nicht. Und das ist auch was glaube ich, heutzutage auch zu einem modernen Arbeitsumfeld dazugehört und was halt auch gutiert wird von jüngeren Menschen, weil die jetzt eben nicht mehr mit all den Verwerfungen, die wir halt da draußen in der Gesellschaft auch sehen, ihr ganzes Leben dafür aufopfern wollen, dass sie sich am Ende vielleicht mal ein schickes Eigenheim irgendwie oder eine Doppelhaushälfte irgendwie leisten können. So. Also auch da gibt es wieder Ausnahmen sicherlich. Und mit Pauschalisierung sollte man auch vorsichtig sein, aber so der Trend tendenziell, ich finde, das ist eher ein guter, auch wenn andere Kräfte vielleicht was anderes behaupten.
Aber ich frage mich manchmal, ob die Jüngeren, die dann im Homeoffice arbeiten, auch so ein Stück weit die Erfahrung vermissen werden, was Unternehmenskultur angeht. Also das lernen die ja nicht so kennen, wie wir das vielleicht kennengelernt haben. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch nicht schade ist, ne? Einfach jeden Tag irgendwie ins Büro zu gehen. Also ich vermisse das mittlerweile, muss ich sagen. Du wahrscheinlich nicht, aber ich schon. Ich würde gerne jeden Tag irgendwo hingehen, die Leute treffen, die typischen alltäglichen Gespräche führen, wo man darüber dann vielleicht auch kreativ sein kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, dadurch werden natürlich auch Chancen, finde ich, verbaut, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, sich durch, ich sage jetzt mal, besonderes Engagement irgendwie hervorzuheben. Klar, das geht auch vom Homeoffice aus, aber manchmal braucht man ja auch so bestimmte soziale Fähigkeiten, die ich übers Homeoffice nicht zeigen kann. Und da, glaube ich, verlieren sie auch so ein, also ne, wer auch immer, sind ja auch die Älteren, verlieren einfach so ein paar Chancen.
Ja, also ich glaube, das ist ja hier ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Und so wie du halt eben sagst, du würdest gerne viel häufiger in ein Büro irgendwie gehen, sage ich halt, nee, ich will das nicht. Und beides ist total berechtigt, ja, beide Ansichten sind völlig okay. Und deswegen versuchen wir als Arbeitgeber eben beides zu ermöglichen. Ja, also wenn du sagst, du möchtest jeden Tag nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern irgendwie in ein Office gehen, dann kannst du das machen. Dann kannst du in Leipzig in das Office fahren, wenn du in Leipzig und Umgebung wohnst vor allem, ne, dann macht das natürlich Sinn. Und kannst dich dort halt mit den Leuten, die das ähnlich sehen, jeden Tag treffen, mit denen Kaffee trinken, Mittagessen, whatever so. Ne? Das ist ja genau das, was ich halt eben meine, mit den Menschen die Freiheit zu geben, selber zu entscheiden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann glaube ich halt generell, wenn wir über dieses Thema Arbeit und Arbeit der Zukunft auch reden, also natürlich gehen bestimmte Dinge verloren, wenn man sich eben nicht immer mit dem gesamten Unternehmen jeden Tag zwischen 9 und 17, 30 irgendwie im Office trifft. Ja, dafür braucht man auch eine Awareness, das muss einem auch klar sein. Ich denke aber trotzdem, dass in Summe unser Ansatz, der Remote First-Ansatz halt ist, dem anderen Ansatz überlegen ist, weil er halt eben so viele Vorteile auf anderen Dimensionen halt mitbringt. Man muss dann halt natürlich in so einem Unternehmen, wie wir sind, in Kommunikation extra investieren. Also wir schaffen zum Beispiel immer wieder konkrete Kommunikationsanlässe, wo Menschen sich austauschen können über Themen, die jetzt nichts mit Projektgeschäft zu tun haben. Dann halt im virtuellen Raum, ja, auf der einen Seite. Aber da muss man dann halt irgendwie Formate sich überlegen, wo das halt dann möglich wird, dass eben da auch ein Gefühl der Zugehörigkeit entsteht, dass man auch mitkriegt, wie tickt der oder die andere, welchen Rucksack hat der oder die andere gerade auf, ist da gerade das Kind krank, ist da irgendwie, steht da noch eine Prüfung unmittelbar bevor oder was auch immer da gerade die Leute beschäftigt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir versuchen schon auch dann als Unternehmen immer wieder Anknüpfungspunkte zu schaffen, wo wir dann auch Austausch in der Kohlenstoffwelt sozusagen ermöglichen. Also wir machen einmal im Jahr zum Beispiel ein Offsite, wo wir die gesamte Company für 2 Tage jetzt in diesem Jahr im September irgendwie nach Brandenburg rausholen. Und dann ist man da 2 Tage da und macht halt gemeinsam Dinge. Und das schätzen alle IDAs oder der Großteil der IDAs auch total, eben weil es dann halt aber auch wirklich was Besonderes ist und nicht so alltäglich ist. Ja. Und wir erfragen regelmäßig in Mitarbeiterinnenbefragungen intern auch, wie ist so der Eindruck der Kultur, wie ist das Zugehörigkeitsgefühl, wie sehr können sich die Leute auch mit uns identifizieren als Arbeitgeber, und die Werte sind sehr, sehr gut. Also das ist tatsächlich so, dass die meisten IDAs halt ein großes Zugehörigkeitsgefühl haben und halt irgendwie schon sehr gerne bei uns arbeiten. Aber ich kann mir schon vorstellen, ja, wenn man jetzt einfach nur sozusagen ein Unternehmen ist, was halt früher in einem normalen Büro, in einem Großraumbüro oder so halt immer war, und dann jetzt würde man halt hingehen und sagen, naja, jetzt machen wir das halt alles irgendwie nur noch über Calls und man investiert sozusagen nicht extra in dieses ganze Kommunikationsthema. Ja, das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Das ist jetzt aber auch nicht sonderlich smart. Das merken ja jetzt dann auch viele. Die Reaktion ist dann jetzt oft zu sagen, naja, jetzt dann bitte Return to Office Policy, also 4 Tage die Woche oder 3 Tage oder was auch immer, wieder zurück ins Büro. Das kann man sicherlich auch so machen. Manchmal sind das auch verkappte Kündigungsprogramme, glaube ich, dass da halt einfach Leute gehen sollen, die das halt nicht mitmachen wollen, weil man sich so natürlich dann auch Kündigungen erspart als Unternehmen. Aber wir haben uns für einen anderen Weg entschieden und der funktioniert, ehrlich gesagt, relativ gut. Und vielleicht noch der eine Satz zu dem Thema Karriere in einem Remote-Umfeld. Das ist ja eben gerade das, was auch positiv ist, dass Karriere halt stärker demokratisiert wird dadurch. Früher war es halt dann am Ende immer so, die Leute, die halt am längsten im Büro waren, das waren die, die am positivsten aufgefallen sind. Und nur weil du halt lange an irgendwas arbeitest oder lange irgendwo rumsitzt, heißt das ja noch lange nicht, dass du einen guten Job machst. Sondern du kannst halt auch ganz viel Zeit in Scheiße investieren, auf gut Deutsch. Du kannst halt da auch echt viel Mist machen. Und dann machst du trotzdem als Letzter jeden Tag das Licht aus. Ja. So, und das deswegen sind wir da eher outcome-orientiert und gucken uns halt Arbeitsergebnisse an, gucken dann, was passiert halt bei den Personen in den Projekten, wie verhalten die sich, wie sind die in der Kommunikation, in dem Auftreten. Und das ist, glaube ich, oft eine bessere Basis, als wie es früher war. Weil, also so dieses Früher sind ja Karrierepfade, also das war ja nicht gerecht oder gerechter als heute, muss man ja auch sagen. Da sind ja ganz oft auch Entscheidungen getroffen worden, die zumindest mal fragwürdig waren. Warum sind denn so viele Männer in Spitzenpositionen, die vielleicht dafür jetzt nicht unbedingt geeignet sind? Naja, das hat jetzt eher weniger damit zu tun, dass alle Männer so geil sind, sondern dann halt eben mit bestimmten Mechanismen, die vielleicht auch Frauen benachteiligt haben damals, die dann halt einfach eher diese Richtung, naja, du bist halt lange da, du sitzt halt, dann geht's halt abends noch gemeinsam in die Kneipe, man trinkt noch ein Bier und dann wurde halt mal auch auf einer persönlichen Ebene gebondet und das hat dann eine Beförderung einfacher gemacht.
So, wow,
die Zeiten
stimmt.
Sind halt vorbei und das finde ich jetzt erstmal keine ganz schlechte Entwicklung. Aber wie gesagt, man braucht halt dafür eine Awareness. Und wir lernen da auch jeden Tag oder jeden Monat immer wieder neue Sachen dazu, optimieren das halt immer weiter. Aber insgesamt fahren wir, glaube ich, zumindest bei uns ganz
toll
gut mit dem Ansatz.
Ja. Martin, vorletzte Frage. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen für dich als Geschäftsführer?
Also ich muss mich halt immer wieder extrem gut priorisieren. Ich hatte schon gesagt, so Zeit ist mein limitierender Faktor. Und ich muss immer wieder quasi neu evaluieren, was sind jetzt die Themen, um die ich mich als Geschäftsführer kümmern muss? Was sind die wirklich wichtigen Themen? Und das ist nicht immer ganz einfach, weil man natürlich einerseits Menschen auch helfen will und sie unterstützen will, gleichzeitig aber natürlich dann auch permanent Gefahr läuft, in so eine Art Micromanagement halt reinzulaufen. Also ich versuche da halt schon sehr stark zu reflektieren und zu priorisieren, um welche Themen ich mich kümmere und wo ich jetzt meine Zeit halt einsetze. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Dann ist es schon auch eine Herausforderung oder ein immer wieder aufkommendes Thema, wie wir es schaffen können, als Agentur selber uns auch fit zu halten, was das ganze Thema Digitalisierung angeht. Ja, da passiert schon, es kommen ja immer wieder neue Dinge und neue Themen irgendwie rein, wenn auch das meistens nur Facetten von alten Themen sind. Aber da halt mitzukriegen, wie entwickelt sich der Markt, um halt auch auskunftsfähig zu bleiben gegenüber unseren Kundinnen, sozusagen auch immer wieder einen Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber anderen, das ist schon auch eine Herausforderung. Weil natürlich auch Medienhäuser inzwischen zum Teil spezialisierte Abteilungen haben, die Innovationsimpulse geben, zum Teil da ja natürlich auch viele Leute sitzen, die wirklich auch fähig sind, die sich selber auch mit den Themen beschäftigen. Und das ist gar nicht so einfach, da sozusagen einen Wettbewerbsvorsprung oder einen Wissensvorsprung halt zu behalten. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Natürlich habe ich immer wieder jetzt auch ich bin seit 3 Jahren Geschäftsführer in diesem Unternehmen. Ich habe vorher auch kein 80-Mann-Unternehmen geführt. Das heißt, ich lerne natürlich auch jeden Tag was Neues dazu, was halt irgendwie arbeitsrechtliche Bedingungen angeht, was irgendwie Compliance-Pflichten gerade im öffentlich-rechtlichen Kosmos angeht. Das ist immer wieder interessant und neu auch und das dann auch sozusagen zu nutzen und gemeinsam mit anderen auch in die Strukturen bei uns und Prozesse bei uns halt zu integrieren, das ist schon auch manchmal herausfordernd, weil man natürlich da auch nicht übers Ziel hinausschießen will, ja, weil man natürlich auch nicht eine Organisation leben will, in dem es zu viele Prozesse und zu viel Abnahmeschleifen und zu viel Bedenkenträgertum irgendwie im Unternehmen gibt, auch nicht zu viele Vorschriften. Das ist schon auch eine Herausforderung für mich. Ja, aber insgesamt, ich habe einfach eine sehr große Freude an dem Job, mache den total gerne, weil es mein Speedspot ist, Medientechnologie, Menschen, da fühle ich mich wohl und deswegen merke ich vielleicht auch gar nicht so stark, wenn es herausfordernd ist.
Ja, sehr schön, dein Sweetspot, das finde ich gut.
Ja.
letzte Frage, Martin, welche vielleicht 2 bis 3 Tipps würdest du den heutigen Journalismusstudierenden geben? Was sollten sie unbedingt mitnehmen im Studium? Du hast vorhin auch von einem Safe Space gesprochen an der Hochschule, was ich nur unterschreiben kann. Hier können sie noch Fehler machen, sie können Dinge ausdiskutieren und ausprobieren. Was sollten sie mitnehmen im Studium?
Ja, genau, also dieser Mut, rauszugehen aus der Komfortzone, der ist, glaube ich, total wichtig, in dem Alter auch, um neue Sachen zu lernen, sich anzueignen, die man dann halt auch vielleicht nicht perfekt beherrscht, aber zumindest hat man dann ein Grundwissen und kann erstmal irgendwie mitreden und sich dann basierend darauf halt auch weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, schon relativ wichtig. Ich glaube auch, dass Netzwerkpflege ein zentraler Teil ist, auf Konferenzen zu gehen, sich mit relevanten Menschen zu versuchen zu vernetzen. Das ist, glaube ich, auch wesentlich. Es gibt fast überall ja Studietickets auf allen möglichen Digitalkonferenzen, die auch ermäßigt sind, wo man hingehen kann, da halt irgendwie auch den Mut zu haben, auf Leute zuzugehen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, aber Menschen auch anzusprechen, ins Gespräch, in den Austausch zu kommen. Die meisten Menschen sind eben keine Arschlöcher, sondern haben auch erstmal ein Interesse am Gegenüber. Also da halt anzufangen, sich ein Netzwerk aufzubauen, ist, glaube ich, auch wichtig, weil schon dieses Netzwerk auch einen weit tragen kann. Ja, diese Kontakte sind am Ende auch das, was einen in Jobs bringt. Die Kontakte sind auch das, was einen dann vielleicht auch inhaltlich bereichert, weil man dann mit den Leuten halt auch irgendwie sich austauschen kann. Also deswegen das Thema Netzwerken würde ich, glaube ich, auch relativ hoch priorisieren. Und dann ist es vielleicht schon auch hilfreich, sich sozusagen ein oder zwei Themen zu suchen. Also mit Themen meine ich jetzt gar nicht unbedingt inhaltliche Themen, also Berichterstattungsthemen, sondern das kann auch eine Technologie sein oder irgendwie ein bestimmtes Format oder was auch immer, was man halt nutzt, um sich selber auch irgendeine Art von Brand halt aufzubauen oder wo man halt eine gewisse Expertise dann einfach auch vertieft für sich selber entwickelt, um so eine Art Alleinstellungsmerkmal am Markt vielleicht auch zu haben. Es geht ja heutzutage eben durch Social-Media-Kanäle, Newsletter und alles andere, was es da ringsherum halt noch gibt. Und durch die ganze Creator Economy auch deutlich einfacher, als das früher der Fall war. Man braucht heute keinen Job bei einer Tageszeitung mehr, um zu publizieren. Ja, das ist ja ein riesen Fortschritt. Auf der einen Seite natürlich bringt es auch gewisse Gefährdungen oder Risiken mit sich, aber die Möglichkeiten zu haben, Dinge zu veröffentlichen oder Dinge zu tun, ohne dass man dafür halt erstmal 100.000 Euro Startkapital braucht, das ist schon echt beeindruckend und auch mega spannend und die sollte man auch nutzen, glaube ich. Dann wird es auch gut, weil dann findet man schon seinen Weg auch in dieser Medienbranche.
Ja, toll, tolle Tipps, Martin. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Einblicke und wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg an deinem Sweet Spot.
Danke, Lina, wenn ich noch einen Werbeblock
sehr gerne.
Suchen auch immer nach Werkstudentinnen, also gerne einfach auch mal initiativ schreiben. Die Adresse ist auf der Website ida.me. Dort einfach gucken, einfach gerne eine Mail schreiben und dann gucken, ob wir irgendeinen Job haben oder einen Platz finden. Und wenn nicht, dann gibt es halt eine Absage, also dann ist das halt auch in Ordnung.
Ja. Vielen Dank, das werde ich auf alle Fälle weitertragen. Und dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Linda. Ciao, ciao.
Ciao.